IT.
IT. IT.
Was möchte ich eigentlich in der Cloud?
Die meistgesuchte Suchwortkombination war Geschäftsführer und Gehalt.
KI machen ja, aber nicht um des KI machen wollens.
IT auf die Ohren.
IT auf die Ohren. Wir sind bei Folge 19 und wir sind wieder in Verl zu Gast bei der IOK und haben eine ganz illustre Runde hier versammelt. Natascha Berger, Frank Siebmann, Thorsten Gehwege. Natascha, warum sind Frauen immer noch so wenige in der IT-Welt?
Ja, das ist ja so ein klassischer Männerjob, der ist irgendwie mal so gewachsen. Ich muss aber sagen, über die Jahre habe ich deutlich mehr Frauen mittlerweile auch getroffen. Ganz viele eher so im Programmierbereich in der IT-Welt oder natürlich ganz klar im Kaufmännischen. Aber so wenige sind wir gar nicht mehr, würde ich mal sagen.
Frank Siebmann kommt aus München. Was ist dein Job?
Ich leite bei der TD Synnex, wir sind der Großhändler, der Zulieferer der IOK, das Team von technischen Pre-Sales-Leuten, also die technische Unterstützung im Vertrieb. Natascha bei mir im Team. Genau, freue mich heute auf die illustre Runde und wo das Gespräch uns hinleitet.
Thorsten Gehwege, unser Gastgeber quasi, Ja. Der Microsoft-Papst von der IOK.
Ja, ich bin kein Microsoft-Papst, aber die Microsoft-Lizenzierung, wir nennen das Strategieberatung, das ist schon mein Thema. Also es geht um Vertragsverhältnisse zwischen Endkunden und Microsoft, deren Überprüfung, letztendlich auch eine Produkt- und Portfolioberatung bei den Kunden.
Natascha, jetzt erzähl uns, wie bist du in diese IT-Welt gekommen?
Eher durch Zufall. Ich musste früher in der Schule so ein 3-Wochen-Praktikum machen und hatte mir ein Unternehmen rausgesucht, wo ich sowohl im Kaufmännischen als auch im Technischen mal sein konnte, um beide Seiten mir mal anzuschauen. Bin dann in der Technik gelandet, weil im Kaufmännischen gerade kein Praktikumsplatz frei war. Bin damals
eine Notgeburt?
Schon irgendwie, ja, muss man so sagen. War eher so Zufall, ja. Und ich hatte einen Termin mit einem Kollegen zusammen. Das waren früher sehr viele Endkunden, also so Privatpersonen, und der hatte gesagt, hier, mein Rechner fährt nicht mehr hoch. Es war dann irgendwie eine kaputte CMOS-Batterie und ich habe gesagt, wie kann denn sein, dass so ein kleines Stück dafür sorgt, dass alles nicht mehr funktioniert? Und da war ich sehr fasziniert und so startete praktisch mein Weg.
Das heißt, an einer kaputten Batterie hat sich dein Lebensweg genau entschieden?
Genau, so kann man es sagen, richtig.
War das bei dir auch so, Frank?
Nein, Tatsache komplett anders.
Bei dir waren alle Batterien intakt.
Oder ich habe sie nicht kontrolliert. Nein, ich habe Tatsache nach dem Abi erstmal eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht.
Ja, ein weiter Weg in die IT.
Ja und nein. Es hat auch die IT sehr, sehr viel mit Servicegedanken, sehr viel mit Qualität und sehr viel mit Menschen zu tun. Und so gesehen, schöne Vorlage eigentlich gewesen, die Ausbildung.
Das heißt, dann warst du im Hotel und hast irgendjemand gesagt, nee, die Menschen lasse ich mal außen vor, ich kümmere mich um die Tastatur.
Nee, es war Tatsache schon auch immer das Faible für IT schon da. Und ich hatte mal die Idee zu sagen, machst du das Hobby zum Beruf, dass mein jetziger Beruf mit meinem damaligen Hobby, ne, so ein bisschen PC-Schrauben und Gaming und weiß der Geier, was gar nichts mehr zu tun hat, das ist eine ganz andere Baustelle. Aber war auf jeden Fall ein spannender Sprung.
Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, ich lasse jetzt das Hotel und hänge das an den Nagel und gehe in die neue Welt?
Tatsache war das nach der Ausbildung relativ schnell. Ich glaube, ich habe noch ein halbes Jahr als Hotelfachmann gearbeitet und habe dann schon den Quereinstieg gemacht in die IT.
Und der Mann, der alles weiß über Microsoft, Thorsten, wie bist du dazu gekommen?
Ich hatte das Glück, damals in frühen Jahren ein Wirtschaftspraktikum machen zu dürfen in einem etwas größeren Unternehmen. Bin durch irgendwie 5 Fachabteilungen gelaufen. Warum zur IT? Erstens, in der IT wurde mittags Mensch ärgere dich nicht gespielt. Mit 8 Personen, die hatten extra damals noch auf Stiftplottern ein Spiel ausgedrückt. Und diese Runde, und da bin ich wieder bei Frank, Geschäfte macht man mit Menschen, diese illustre Runde dann auch wieder, die hat wirklich Spaß gemacht. Zweitens hat mir der IT-Leiter damals dann zum Abschied ein Buch geschenkt vom IBM, Grundlagen der Datenverarbeitung.
Ein Klassiker,
das auch heute noch in Grundsätzen oft recht behält, wenn man sich das einfach anschaut. Bedeutet jetzt nicht, dass ich der Old-Minded-Mensch bin, der jetzt alt geworden ist, noch in der alten Welt verhaftet ist. Aber viele dieser Grundsätze aus diesem Buch gelten auch heute noch in der Cloud, also in beiden Welten.
Cloud ist unser Stichwort. Natascha, bringst du uns jetzt alle in die Cloud?
Von mir aus gerne, kein Problem.
Ich komme mit, aber was muss ich mitbringen?
Na, natürlich erstmal ein bisschen Grundvoraussetzungen, wissen, was möchte ich eigentlich in der Cloud? Es macht natürlich keinen Sinn, in die Cloud zu wollen, nur um in die Cloud zu gehen. Man muss natürlich schon sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, macht es überhaupt Sinn für mich? Wie ist mein Unternehmen, mein Business so gestrickt? Was muss ich noch vielleicht anpassen, damit ich in die Cloud gehen kann? Um sich dann zu überlegen, was ist mehr der Vorteil in der Cloud für mich?
Gibt es auch Menschen, die Nachteile in der Cloud haben? Frage ich mal jetzt so ganz böse, wenn ich da nicht drin bin.
Naja, über kurz oder lang werden sie irgendwann Nachteile haben, weil Microsoft sich natürlich in die Cloud entwickelt und sein Geschäft in diese Richtung aufbaut. Ich meine, viele On-Prem-typischen Sachen werden irgendwann wegfallen. Jetzt aktuell eher noch nicht, aber es gibt natürlich immer noch Unternehmen oder auch Partner, die dann sagen, das ist mir noch zu suspekt, ich kann das nicht greifen. Ich kann nicht genau sehen, wo liegen jetzt meine Daten eigentlich. Und das ist vielen eher, die haben eher vielleicht Bauchschmerzen damit, wenn sie nicht genau wissen, wie das alles so abläuft vom Verständnis her.
Professor Dr. Siebmann, was tut man gegen solche Bauchschmerzen?
Wie, glaube ich, in allen anderen Branchen, in allen anderen Bereichen des Lebens auch, sprechen, erklären, darlegen, mit den Menschen sprechen. Unser Job, sowohl im Großhandel als auch mit Partnern wie der IOK, ist herauszufinden, wo steht der Partner, eine IOK, was wollen die Endkunden? Und dann die Einsatzszenarien, die Use Cases wirklich zu finden, wann macht welches Einsatzszenario wie für den Kunden, aber auch für den Partner am meisten Sinn. Und das rauszufinden, ist in dieser, ja, mit der Cloud auch deutlich komplexer gewordenen IT-Welt, dass das Spannende, das ist die tolle Herausforderung und gibt uns halt auch unendlich viele Möglichkeiten.
Dann fragen wir mal den, der genau dazwischen ist an der Schnittstelle, zwischen dem Kunden und dem Großhändler. Thorsten, wie sind die meisten Use Cases und gibt es das Modell One Fits for All?
Das Modell One Fits for All gibt es nicht für alle Unternehmen. Das ist, glaube ich, sehr branchenabhängig. Und ich würde gerne noch einen Vergleich mit anführen. Früher war Strom Teufelswerk und heute sind wir daran gewöhnt und gewohnt, dass der Strom halt aus der Steckdose kommt. Genauso ist es in der IT im Prinzip. Es verlagern sich viele Dinge, viele Services. Einige sind, Stand heute dann noch, auf On-Premises angewiesen, wenn ich produktionsnah unterwegs bin, weil die Abhängigkeiten dann halt auch von Providern etc. steigen. Aber es gibt durchaus Services, wo es einfach Sinn macht, diese in die Cloud zu verlagern oder auch Services, die es nur in der Cloud gibt. Ich denke da an KI etc. Das sind Dinge, die es zunächst einmal nur in der Cloud geben wird. Und ich glaube, ein paar Jahre weiter werden wir alle ja ohne diese Steckdose, aus der die IT kommt, oder das WLAN oder dann nicht mehr leben können. Also wir werden da schon mitleben wollen müssen und uns daran gewöhnen müssen.
Ich habe dazu mal einen schönen Vergleich gehört, ja, also es ist auch der Innovationswille von uns allen in dieser Kette gefragt, ja. Da gab es diesen schönen Vergleich, Edison hat die Glühlampe nicht erfunden, indem er die Kerze weiterentwickelt hat, sondern es ist dieser Unternehmergeist und auch, ja, der Wille, sich weiterzuentwickeln, gefragt.
Weckt ihr den? Bei TD-Synix zum Beispiel, Natascha, weckt ihr den?
Na klar, auf jeden Fall.
Wie macht ihr das?
Auch da wieder, indem wir reden. Also es geht halt nichts über Kommunikation. Wir schauen uns sehr viel an, was ist gefragt im Markt, wo entwickelt sich ganz oft auch Microsoft hin, was wird so die nächsten Jahre passieren. Dann entwickeln wir uns in diese Richtung weiter, damit wir natürlich für unsere Partner Mehrwerte haben und dann das Business vom Partner verstehen, um dann auch gegebenenfalls Ideen zu nennen und zu sagen, pass mal auf, da und da geht der Weg hin. Wir könnten uns vorstellen, dass das euch hilfreich sein könnte. Und so gemeinsam mit dem Partner zusammen auch einfach mal auszuprobieren, um zu gucken, könnte das was sein oder halt nicht.
Ich will mal die Rolle des etwas Widerborstigen übernehmen. Warum muss es Microsoft sein? Thorsten, was jetzt?
Es muss nicht Microsoft sein, aber in der klassischen IT ist Microsoft schon relativ alternativlos, muss man klar sagen. Microsoft ist groß geworden mit einem Betriebssystem, hat dann auch Serverbetriebssysteme entwickelt. Wir haben dann Technologien gehabt wie Terminal Server, wie Virtualisierung im Rechenzentrum, Clusterbetrieb, mehrere Rechenzentren, die miteinander verbunden sind. Und heute halt flanschen wir noch die Cloud mit an letztendlich. Microsoft ist in vielen Bereichen dort Vorreiter und man könnte fast Monopolist sagen. Es gibt durchaus noch andere, gerade im Cloud-Bereich spricht man auch über eine Amazon, über eine Google und andere Anbieter, die es da gibt. Aber in den Betriebssystemen der einzelnen Devices, die wir letztendlich haben, clientseitig wie serverseitig, ist Microsoft da noch mit einer hohen Verbreitung am Markt durchaus. Und wollte ich auf andere Derivate wechseln, ja, dann habe ich oft so einen technologischen und so einen Know-how-Berg vor mir, den ich erklimmen muss. Und das kann ich nur durch Manpower und höhere Abhängigkeiten von weniger Experten dann sicherstellen, den Betrieb.
Ja. Wenn mein Admin jetzt sagt, oder ich bin der Admin und sage, hey, Linux ist mein Ding, was sagst du dann?
Hervorragend, weil wir müssen einen Kunden dort abholen, wo er steht und nicht, wo ich ihn gern hätte oder einer unserer vielen Hersteller, sondern es beginnt immer damit, wo steht der Kunde, was ist der Use Case, was ist das Ziel, was wir erreichen wollen gemeinsam. Und wenn ich einen Kunden habe, der ein oder mehrere rein Linux-Administratoren hat, ja, natürlich werde ich dann definitiv nicht mit dem ersten Argument Microsoft um die Ecke kommen, sondern wirklich schauen mit unseren Partnern zusammen, wo steht ihr, wo wollt ihr hin, wie erreichen wir dieses Ziel gemeinsam.
Lass uns das mal an einem konkreten Beispiel durchdeklinieren. Wie kann das aussehen? Du kommst irgendwo hin, Frank, und da sagt einer, ich habe die und die Bedürfnisse, ich weiß aber noch nicht so richtig, wie ich die erreichen wollte, aber mein Ausgangsstand ist beispielsweise die Linux-Rechner. Wie dann?
Also erstmal, wenn dann wir zum Kunden gehen, dann mit unseren Geschäftspartnern zusammen. Die IOK ist da schon meilenweit voraus. Wir haben aber noch sehr, sehr viele Partner, die aus einem klassischen Produktvertrieb oder Herstellervertrieb kommen, die wir quasi erst coachen, dass wir hergehen und sagen, lass uns doch mal mit dem Kunden sprechen. Lass uns doch erst mal Fragen stellen. Das, was du nämlich gerade schon beschrieben hast. Was habt ihr denn? Wo habt ihr Schmerzen? Wo habt ihr gerade Probleme? Was wollt ihr erreichen? Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Mit was verdient ihr euer Geld? Erstmal gar nicht so sehr den tatsächlichen Produktvertrieb, der kommt hinten raus automatisch immer. Aber je mehr wir einen Kunden verstehen, sein Geschäftsmodell verstehen, den Partner, der für uns als Großhändler dazwischen hängt, natürlich auch verstehen, sprich, wo hat der seinen Skill, sein Know-how, sein Wissen, seine Partnerkompetenzen mit Herstellern und so weiter. Und das alles bringen wir zusammen, aber dazu muss ich erstmal all diese Informationen sammeln. Dann kann ich einen Plan entwickeln, dann kann ich eine Strategie entwickeln und dann können wir den Partner und seinen Endkunden auf den Punkt beraten und ihm quasi einen IT-Maßanzug verpassen.
Ja, ganz klar. Ich bin da voll bei Frank. Geschäfte macht man immer noch mit Menschen. Und auch die Entscheider sind Menschen. Und wenn ich den Menschen nicht zuhöre, was ihre klaren Bedürfnisse sind, wenn ich mir diese Zeit einfach nicht nehme, zu versuchen zu verstehen, was ist ihr Anliegen, womit verdienen sie ihr Geld etc., da mache ich irgendwas falsch. Und jede Transition konnte nur beginnen durch mutige Entscheidungen. Das ist einfach so.
Also da sind wir wieder bei Edison.
Genau, ich habe im Laufe meiner Zeit halt jetzt auch schon viele Transitions mitbekommen. Wie gesagt, irgendwann, wir hatten nur einzelne physische Server mal irgendwann. Danach gab es die Virtualisierung, unvorstellbar für viele. Wir mussten da wirklich Arbeit draußen leisten. Gerade auch ein sehr diskutiertes Thema, VMware und so weiter, die Rolle der VMware in der heutigen Zeit. Dann gab es irgendwann das Thema Cloud und auch heute dazugekommen, wo wir dann auch wieder Pionierarbeit leisten, denke ich mal, ist das Thema KI. Selbst für mich als alten Hasen, sage ich mal jetzt in dieser Branche, selbst für mich, ich muss mich immer wieder zwingen, einfach auch offen zu sein für Neues. Und viele Dinge sind halt gut, viele Dinge sind noch nicht so gut, aber sie reifen mit der Zeit. Und mit der Zeit sollte man auch die Eigenschaft haben, seine Meinung zu den Dingen zu ändern. Und ja, darin liegt, glaube ich, oft unsere Rolle, dann einfach auch Menschen abzuholen, zu verstehen und dann vielleicht auch mal mutige Entscheidungen dann einfach auch zu forcieren.
Ich weiß nicht, wer es im Vorgespräch war. Einer sagte, natürlich gibt es Supermärkte, aber ich gehe trotzdem zum Metzger. Ich glaube, das warst du, Frank, oder?
Ja, genau. Ich habe den Vergleich gezogen, ist wie ein Vollsortimenter. Ja, wir haben im Supermarkt diese großen Supermärkte, wo ich alles bekomme, wo ich Tatsache sogar Großteile, was ich früher nur im Baumarkt bekommen habe, kriege ich jetzt auch schon im Supermarkt und von der Drogeriemarkt auch. Aber deswegen habe ich ja trotzdem meine einzelnen Dinge, die ich zum Beispiel bei Metzger oder Fleischer, ja, je nach Region einkaufe, ja, weil ich mag die Supermarkt-Metzger-Theke nicht so wirklich, ja, will ich lieber das zu meinem regionalen Metzger gehen, der hat Biofleisch. Und da ist genau diese Analogie, ich hole mir das, was ich haben möchte, dort, wo ich es am besten bekomme, wo es meinen Anforderungen am besten entspricht. Und das machen wir, wenn wir mit unseren Kunden und deren Partnern sprechen.
Natascha, was fragen deine Kunden nach?
ganz oft noch, was bringt mir die Cloud? Ich möchte gerne verstehen, was sie tut, was sie für mich tun kann und hilf mir mal dabei zu verstehen, auch wie die Kosten sind, womit muss ich rechnen? Tatsächlich sind wir noch relativ oft auch bei den Preisen und man guckt sich an, okay, wie sieht's bei dir on-prem aus? Was könnte dein Weg in die Cloud sein? Ganz viele Kunden möchten gerne eigentlich ihre On-Prem-Welt 1:1 abgebildet haben in der Cloud. Und das ist eigentlich der Weg, den wir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und dann
warum?
Weil man das gar nicht mehr ganz so abbilden kann und es auch nicht mehr sinnvoll ist. Also Thorsten hat vorhin das Beispiel Terminal Server gebracht. Da ist ja Microsoft immer dabei und sagt, okay, den werden wir irgendwann ablösen On-Prem, weil es gibt eine super Variante in der Cloud, nennt sich Azure Virtual Desktop. Ist natürlich etwas Neues und da sind viele Kunden dann und sagen, ist was Neues, kenne ich nicht, bin ich mir nicht sicher, möchte ich das haben. Und unser Weg ist einfach zu sagen, wir gucken uns das gemeinsam an. Wir haben für viele Sachen eine Demo-Umgebung, die wir uns gemeinsam mit dem Kunden anschauen können, mit dem Partner zusammen. Und das ist dann so der Weg über Zeigen und Lernen, finden sich die meisten dann ihren Weg in der Cloud.
Was ist die häufigste Frage, Thorsten, die du beantworten musst, wenn es um diese Transformation geht?
Natascha hat es eben schon gesagt. Was bringt es mir, wenn ich jetzt diese Transition gehe? Was bringt es mir, wenn ich jetzt morgen einzelne Services, und auf den Punkt würde ich gleich auch nochmal eingehen, wenn ich einzelne Services vielleicht in die Cloud transferiere? Ich habe oft Servicestrukturen oder ich habe Handelsvertreter, externe Vertriebsmitarbeiter, die unterwegs sind. Da liegt es oft auf der Hand. Die sind mobil unterwegs und die wollen so arbeiten, wie die Amerikaner uns das Arbeiten noch propagieren. Von überall aus arbeiten können, mit jedem Device, zu jeder Zeit. Das ist das Ziel. Und da macht es bei einzelnen Services heute schon durchaus Sinn, diese in die Cloud zu transferieren. Und ich habe da oben auch ganz andere Redundanzen dann, weltweit umspannendes Netzwerk von Microsoft etc. Da sind sehr, sehr viele Dinge, die das Leben durchaus einfacher machen und vielleicht auch Redundanzen bieten, die wir mal so eben im Mittelstand hier nicht erzeugen können.
Kannst du das an einem Beispiel dokumentieren?
Ja, ich nehme mal zum Beispiel das Thema ein einfaches Postfach. Ja, wir nehmen mal Exchange. Wenn ich Exchange lokal betreibe, dann muss ich einen Windows-Server installieren. Den muss ich warten, patchen, migrieren auf neue Versionen. Das muss ich mit dem Exchange-Server auch machen. Und jedes Postfach kostet mich pro User, man spricht über Werte zwischen 8 und 15 Euro pro User und Monat. Bei Microsoft bekomme ich aktuell heute für 3,70 Euro ein Postfach. Ich habe 6 Instanzen in der Cloud in Deutschland, 3 in Berlin und 3 in Frankfurt. Und wenn mal eine der Instanzen Ärger macht oder die produktive Ärger macht, dann bekommt der Techniker vielleicht 10 Minuten Zeit, die wieder zu reparieren. Wenn nicht, wird die eine eingestampft und ich arbeite über die anderen 5 wieder weiter. Wenn ich dasselbe Gebilde im eigenen Rechenzentrum abbilden wollte, dann steigen die Kosten immens bis hin zu nicht machbar, weil ich dann halt auch georedundant aufgestellt bin etc. Und das sind eben Vorteile, niedrigere Kosten. Microsoft kann eine ganz andere Auslastung in deren Serverumgebung fahren, als das im eigenen Rechenzentrum geht. Sie sind energetisch sehr gut aufgestellt, Kühlung oft von Rechenzentren, Energiegewinnung durch Wind und Solar. Also da sind sie schon sehr breit aufgestellt.
Räumt endlich euren Keller auf, hast du im Vorgespräch gesagt.
Räumt den Keller auf. Ein Zitat von Edith Wittmann von Microsoft. Das geht Richtung Datenklassifizierung und Richtlinien für Zugriffe auf Datenberechtigung. Eigentlich, dieses Wort verwende ich jetzt mal bewusst, eigentlich hätte man schon seit jeher haben müssen, dass ich Daten dann halt als öffentlich, firmenintern, abteilungsintern, vielleicht vertraulich, streng vertraulich deklariere und darauf dann irgendwelche Richtlinien, Policies definiere. Wie gehe ich mit den Daten um und wer darf Zugriff darauf haben? Das hätte man schon bei der Einführung von File-Servern machen müssen. Das hätte man schon machen müssen bei der Einführung vom SharePoint mit der Enterprise Search. Die meistgesuchte Suchwortkombination war Geschäftsführer und Gehalt. Die meisten hatten zwar den Dateizugriff im Griff, aber haben dann vergessen, die Voransicht von Dateien abzuschalten. Und das reichte oftmals aus, um Zugriff auf diese Daten zu bekommen. Und mehr denn je ist das eine Voraussetzung tatsächlich auch für den erfolgreichen und vertrauensvollen Zugriff auf die künstliche Intelligenz, weil sie wird die Fragen beantworten. Die Daten werden indiziert und der Kosmos, der Datenkosmos, den dieser Benutzer dann erreichen kann, daraus werden Antworten entstehen. Und wenn ich dann diese Klassifizierung nicht im Griff habe, und das sind durchaus auch aufwendige Projekte, dann habe ich vielleicht einfach auch ein Problem, das einsetzen zu können. Daher stammt dieser Spruch der Edith Wittmann: Räumt endlich euren Keller auf.
Wie helft ihr beide bei TD Cynix den Leuten, den Kunden, den Keller aufzuräumen, Natascha?
Naja, meistens kommen unsere Partner an mit so Anforderungen. Hier, das klingt interessant für uns. KI wird immer wichtiger. Wie sollen wir denn vorgehen? Was sind so die Themen, die uns dabei unterstützen können? Und dann haben wir natürlich im Vorgespräch ganz oft unter anderem die Frage: Wie sieht denn eure Datensicherheit aus? Wie sieht eure Klassifizierung aus? Wie ist so euer Datenstand eigentlich? Habt ihr da ein Konzept? Habt ihr da aufgeräumt? Den Keller aufgeräumt sozusagen. Und das ist immer so die Hausaufgabe, die wir hauptsächlich erstmal mitgeben und sagen: Macht doch das erstmal, bringt es auf den Stand. Wir unterstützen da gerne, wenn es da Fragen gibt zu dem ganzen Thema. Und dann, wenn ihr da auf einem guten Level seid, können wir weiterreden. Und das braucht halt wirklich seine Zeit, gerade wenn man sich da im Vorfeld noch nicht wirklich mit beschäftigt hat.
Frank, wie sieht dein Keller aus?
Tatsache, privat aufgeräumt. Ganz wichtig heute ist aus meiner Sicht auch zu verstehen: KI machen ja, aber nicht um des KI machen wollens, sondern weil ich einen schlauen Use Case brauche. Ich brauche einen sinnvollen Einsatzweg oder ein sinnvolles Einsatzszenario für eine KI. Wo soll sie mir denn wirklich helfen? Denn das, was Thorsten auch gerade schon angesprochen hat, das geht ja, du hast mir nämlich für mich aus meiner Sicht einen wichtigen Punkt vergessen. Spätestens seit der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung sollte jedes Unternehmen, und wir hören ja in Deutschland immer Datenschutz, ich kann alles nicht wegen Datenschutz, ja, aber niemand hat sich mal um seine Datenklassifizierung, um den aufgeräumten Keller gekümmert. Es sind einfach so unendlich viele Unternehmen, die das noch nicht getan haben und ist Tatsache immer auch so ein Stück weit als Ausrede verwenden. Ja, möchte es auch mal ganz bewusst so deutlich auch ansprechen. Jetzt ist nochmal der Zeitpunkt, wie Thorsten schon gesagt hat, räumt den Keller auf. Data Governance, also zu wissen, was habe ich für Daten, wo liegen sie, wie lange liegen sie, Aufbewahrungsfristen gehören da nämlich auch ganz massiv zu, was über Richtlinien idealerweise gecovert wird. Ich habe immer das schöne Beispiel auch noch aus meiner Zeit, wo ich selber für Partner unterwegs als Techniker war. Wenn ich auf File-Servern, wie Thorsten schon angesprochen hatte, noch irgendwelche Dokumente von 1992 finde, ja, dann gibt meine KI mir auch eine Antwort von 1992, dass ich die nicht hören will. Und jetzt sind wir dabei, was ich eingangs gerade sagte, KI nicht um des KI-Willens, sondern was soll sie mir beantworten? Ich muss einfach schauen, wo will ich hin? Was soll sie mir lösen?
Jetzt hast du drei Fragen gestellt, jetzt musst du auch die Antwort geben.
Ja, was möchte ich erreichen? Möchte ich meine Mitarbeiter effizienter machen? Habe ich einfach eine Vertriebsorganisation, wo unendlich viele Meetings, viele Informationen transportiert sind, die zu komprimiert gehören? Habe ich ein Filialgeschäft, wo die Leute ständig anrufen nach dem Motto, wann hat die Filiale auf, warum ist die jetzt geschlossen oder sonst was? Das sind Dinge, die ich über Chatbots abschicke. Ist aber ein komplett anderes Einsatzszenario. Ja? Und darum geht es im Endeffekt auch rauszufinden, auch hier wieder, sprich mit den Kunden, sprich mit den Menschen, was wollt ihr erreichen?
Wenn ich Frank so zuhöre, das kann ja der Kunde nur alleine machen, die Dokumente von 1992 einfach mal rausräumen, damit es am Ende die Antworten gibt, die ich haben will. Aber wenn ich die IOK anrufe als Kunde, möchte ich eigentlich von dir, Thorsten, ja ein bisschen Hilfe. Hilf mir doch mal bitte schön beim Aufräumen. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit?
Also es gibt mittlerweile Technologien und Softwareanbieter, die entsprechende Software dort bieten, die auch Dokumente automatisch klassifizieren. Diese Classifier, die muss ich allerdings in der Regel immer erstmal auch trainieren. Microsoft selbst bietet auch Auto-Classifier an, mit denen Dokumente automatisch klassifiziert werden. Wir sehen aber, dass der Markt der Hersteller oftmals noch gar nicht so weit ist. Also viele kleinere Hersteller sind noch nicht so in der Lage, jetzt basierend auf automatischen Regeln Dokumente zu klassifizieren, Daten zu identifizieren und dann in diese Datenschutzklassen einzuordnen. Allerdings spannende Projekte, und wir haben durchaus bei Kunden Projekte schon gemacht, wo wir wirklich diese klassischen Beispiele, die es da gibt, Bewerberdaten auf falschen Rechnern, also Zugriff von Personen, die eigentlich keinen autorisierten Zugriff darauf haben sollten, die Klassiker, Kreditkartendaten etc., die haben wir schon zuhauf entdeckt. Und das ist
Was macht ihr dann? Spannend, glaube ich, aber was machst du dann?
Die Daten werden klassifiziert.
Händisch.
Nein, die werden automatisch dann klassifiziert. Wie gesagt, man trainiert diese Classifier und sie werden dann Schritt 1, Phase 1 klassifiziert und in Phase 2 mit dem Kunden wird natürlich definiert, wie gehen wir eben mit diesen Datenklassen um. Streng vertrauliche Daten in die Cloud, da gibt es, glaube ich, wenige Unternehmen, die diesen Schritt heute gehen. Vertrauliche Daten dann schon eher. Ja, und wenn ich interne Daten habe, die vertraut man sehr häufig inzwischen der Cloud an, öffentliche Daten, warum nicht? Und da habe ich dann halt verschiedene dann auch Vorbehalte vielleicht. Allerdings Einsatz vielleicht auch noch zur Datenschutzgrundverordnung und unseren Datenschützern. Wir leben nun mal in Deutschland und wir Deutschen neigen dazu, erstmal neue Technologien auch zu verteufeln und zu sagen, dem traue ich nicht. Und wir müssen uns dagegen schützen, wie der Name Datenschutz schon sagt. Manchmal sollten wir ein bisschen kreativer sein und Daten bereitzustellen auf einer vernünftigen Basis. Das klingt schon ganz anders als Datenschutz. Wir sind oftmals eher Verhinderer, dazu neigen wir leider sehr häufig, als Enabler an der Stelle oder Vorreiter oder sowas. Und da trenne ich dann auch in den Trainings, die ich gebe, dann halt die amerikanische Sicht auf diese Dinge. Wir haben eine europäische Sicht dann häufig auch. Wir sehen die Rolle des Europäischen Gerichtshofs sehr häufig, im Microsoft-Kontext auch, die auch da oft so ein bisschen die Handbremse anziehen, sage ich mal, und im deutschen Markt dann eben auch. Und wir leben hier noch in Ostwestfalen. Wir sind auch gerne konservativ. Aber auch da
gibt's. Oh, ihr habt keine andere Gesetzgebung.
Öffentlich nicht. Nein, aber das ist durchaus so, dass wir sehr häufig auch mit sehr großen Unternehmen, mit gesundem Mittelstand zu tun haben, die tatsächlich noch Vorbehalte haben. Aber nochmal, wir wollen ja auch Business enablen. Wir wollen Daten zur Verfügung stellen, um vielleicht klügere Entscheidungen zu treffen.
Natascha, gibt es so einen Trick, bestimmte Vorbehalte zu lösen und zu sagen, ich habe da immer die und die Frage, da antworte ich so und so?
Ja, so einen Trick habe ich tatsächlich nicht. Und ich würde auch eher fast sagen, ich habe es vielleicht ein kleines bisschen schwerer.
Warum?
Gerade weil das eher eine Männerdomäne ist und manchmal wird dann schon ein bisschen komisch geguckt. Ich mache aber genau das gleiche, wie meine Kollegen auch machen. Also ich mache da keine anderen Dinge, sondern antworte auf die Sachen, die Fragen, die mir gestellt werden oder stelle halt Fragen zurück, um das ganze Große zu verstehen, um den Partner zu verstehen, um seine Endkunden zu verstehen. Und da gibt es keine Besonderheiten.
Wenn du, so wie Thorsten das beschrieben hast, so einen besonders konservativen Kunden hast, der sagt, nee, ich gehe da nicht in die Cloud und so weiter, wie antwortest du dem?
Du musst ja nicht in die Cloud. Wenn du nicht willst, musst du nicht. Also ich zwinge keinen und ich versuche auch nicht zu überreden. Ich versuche aufzuschlauen und mitzuteilen, wie der Stand gerade ist, was der Vorteil in der Cloud sein kann. Aber wir haben noch keinen überredet und auch keinen gezwungen und das tun wir auch in Zukunft nicht.
Was aber, glaube ich, an der Stelle auch noch ganz wichtig ist, ist so ein kleiner Faktor, ist der Vorbehalt, den mein Gegenüber mir jetzt spielt. Hier ist es wichtig, nochmal zu hinterfragen. Ist es ein Vorbehalt, der valide ist, weil ich zum Beispiel gesetzliche Regularien habe? Oder ist es eine Unwissenheit, die wir mit dem Verteilen, dem Verbreiten von Wissen, dem Aufklären, dem Erklären lösen können, weil das ist nämlich in, ich würde sagen, Thorsten, korrigier mich, 90% der Fälle eher der Fall, dass wir aus Unwissenheit einen Vorbehalt vorschieben und hoffentlich, ne, wenn wir uns dann mit dem Thema befassen, und gerade Datenschutz ist ja so ein Thema und ich will hier gar nicht in die tiefe Juristerei greifen, aber Datenschutz heißt ja nicht, dass ich Dinge nicht machen darf, sondern in allererster Linie, dass ich etlichen Prozessen zu folgen habe.
Ich glaube, die Frage, ob man morgen auf Cloud-Services setzt, die stellt sich gar nicht mehr. Die meisten Unternehmen sind bereits in der Cloud. Einzelne Dienste wie Datev etc. sind schon oben in der Cloud. Selbstverständlich SAP in der Cloud gehostet, haben viele Unternehmen solche Geschichten. Diese Frage, ob ich dort oben lande, die stellt sich gar nicht. Und ich glaube, unsere Rolle liegt darin, die Kunden in ihrem Gefühl abzuholen. Die Frage ist, mit welchem Gefühl gehe ich in diese neue Technologie hinein. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und bei uns IOK ist es tatsächlich so, wir bedienen noch beide Seiten, die On-Premises-Seite und die Cloud-Seite und fahren sehr viele hybride Strukturen. Da, wo es Sinn macht, schon mal Cloud-Services nutzen. Da, wo es Sinn macht oder wo der Kunde noch ein schlechtes Bauchgefühl hat, bleiben wir dann on-premises.
Lasst uns mal gemeinsam in die Zukunft gucken. Wo geht die Reise hin? Künstliche Intelligenz war schon ein Stichwort. Wo geht für euch die Reise hin, Natascha?
Naja, erstmal, es gibt jetzt künstliche Intelligenz, aber das ist ja, wir sind ja noch ganz am Anfang davon oder viele Unternehmen sind ganz am Anfang davon und beschäftigen sich vielleicht allmählich damit. Von daher würde ich sagen, geht weiterhin die Reise Richtung künstliche Intelligenz, um das Ganze, um vielleicht mehr Unternehmen in diese Richtung auch zu bekommen, die halt feststellen, okay, es würde mir was bringen. Von daher ist das für mich immer noch die Zukunft und nicht das, die Gegenwart.
Also noch nicht so greifbar.
Wir haben ja schon gesagt, KI nicht um des KI-Willens, sondern wir müssen diese dedizierten Einsatzbereiche erkennen und finden. Und das Tatsache, jedes Unternehmen für sich selber, ja, ist dieses One Size Fits All, das werden wir nicht haben. Ja, wir werden Technologien haben, die in eine Richtung gehen und dann massenhaft beantworten. Ja, aber jedes Unternehmen braucht hier seinen eigenen Use Case. Der Einsatz von KI entscheidet auch darüber, ob sich zukünftige Talente für so ein Unternehmen bewerben, ob ein Unternehmen interessant ist. Da kommt eine Generation nach, die misst den Wert eines Arbeitsplatzes nicht mehr an einem großen Firmenwagen, sondern ist dieses Unternehmen smart genug für mich? Das sind die Fragen, die sich neue Talente, junge Talente heute stellen. Und das ist auch etwas, was wir als Unternehmen, ob im Mittelstand, im Ostwestfälischen oder als globaler Konzern wie eine TD SYNNEX sich stellen müssen. Wir müssen unsere Arbeitsplätze smart machen. Und da gehört KI definitiv zu, aber sinnvoll und nicht KI um der KI willen.
Wir sprachen über die Zukunft und ich glaube erstmal, man muss vielleicht verstehen, Intelligenz ist die Eigenschaft, Wissen verknüpfen zu können. Und die haben wir Menschen noch und die KI lernt das gerade. KI bringt schon mal Wissen mit sich. Schwarmwissen kann sehr gut erfasst werden und auch weltweit sehr gut verteilt werden. Darauf kann man sehr gut zugreifen. Und da gibt es durchaus valide Fälle, valide Use-Cases, die wir haben im Gesundheitssystem. Beispielsweise in der Krebsfrüherkennung gibt es ja Vergleiche, die dann auf weltweitem Schwarmwissen basieren. Das Wissen aller Fachärzte zum Beispiel könnte man dort mit hineinbringen. Die letzten beiden Nobelpreise im naturwissenschaftlichen Bereich, die konnten nur durch Forschung möglich werden, die auf KI basierte. Also es gibt tatsächlich auch wirklich sehr sinnvolle Use Cases inzwischen. Im Bereich Spracherkennung etc. ist man da sehr weit. Ich glaube, im Moment sind wir Menschen noch in der Vorreiterrolle, dass tatsächlich unsere Eigenschaft, Intelligenz, Verknüpfung von Wissen noch etwas vor der KI hier und da liegt. Aber die KI holt extrem schnell auf. Und durch KI wird sehr viel schneller, sehr viel mehr Entwicklung möglich. Wir werden sehr viel mehr neue Technologien erleben in diesem Leben. Ein Beispiel aus dem Bereich der Medizin. Mir wurde gezeigt mit HoloLens, das ist das kranke Auge von dem Patienten. Dieses kranke Auge wurde mir dreidimensional im Raum dargestellt. Ich konnte in das Auge hineingehen und mit den Sehempfinden des Patienten durch den grauen Star auch herausblicken. Und das sind Möglichkeiten, die ziemlich abgefahren sind, die sich vielleicht ein jeder nicht einfach vorstellen könnte. Und ich glaube, wir sind nicht so weit entfernt davon, weil die Zyklen, die Entwicklungszyklen werden drastisch kürzer. Und man sagt, dass Menschen meiner Generation mit den Entwicklungen, die in den nächsten 20 Jahren kommen werden, nicht mehr klarkommen werden. Weil man so dieses Verhältnis sagt, was in 20 Jahren möglich ist, hat früher 100 Jahre gebraucht. Das war ein Vergleich, den ich mal hatte.
Frank hat im Vorgespräch ein schönes Beispiel gebracht und das würde das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen konterkarieren. Und zwar hast du gesagt, wenn ich ein Teams-Meeting habe und bin aber bei dem Teams-Meeting nicht dabei, guck mir nur die Summary an, die KI erstellt, habe ich bestimmte Dinge, die einfach wegfallen, so wie ein Flurfunk beispielsweise, die Gespräche an der Kaffeemaschine, werden auch nicht so wahrgenommen. Wie kommt ihr beide auf einen Nenner?
Die KI lernt noch. Die KI schafft es heute noch nicht, zum Beispiel in einem Teams-Meeting, Mimiken, Gestiken zu erkennen und in die Bewertung, in die Summary mit einfließen zu lassen. Noch nicht. Das kann gut sein, dass das noch reinkommt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Microsoft auf der Roadmap hat. Ich mag aber auf das Beispiel von Thorsten einmal zurückkommen. Gerade im wissenschaftlichen, medizinischen Bereich ist KI schon unglaublich viel im Einsatz. Und auch hier müssen wir vielleicht mal so ein bisschen den Drive kriegen Richtung, wir haben einen Fachkräftemangel. Und zwar in vielen Bereichen und vor allem im medizinisch-pflegerischen Bereich. Und wo KI heute das sind die ersten Use Cases auch nach Microsoft gewesen. Wo kann mir KI helfen? Gerade in der Dokumentation. Ein Großteil, ein Facharzt in einem Klinikum verbringt wohl einen Großteil seines Arbeitstages mit Dokumentation. Weil er macht vielleicht eine OP, er muss mit 10 Patienten sprechen und dann 5 Stunden das Ganze dokumentieren. Wenn ich aber als Arzt das Gespräch quasi mit Speech-to-Text aufzeichnet, die KI Irrelevantes herausfiltert und den Arztbericht schon fertig erstellt hat, dann habe ich diese 5 Stunden von meinen 8 Stunden Schicht als Arzt runterreduziert auf, ich muss sie nochmal querlesen, ob alles drin ist, unterschreiben oder mit dem Fingerabdruck verifizieren, dass ich als Arzt das gemacht habe und habe auf einmal wieder weitere 4 Stunden, um mich um Operationen, um Patienten, um was auch immer zu kümmern, aber nicht mehr um Dokumentation. Und in der Pflege wird es ziemlich genauso laufen. Da ist der Dokumentationsaufwand vielleicht nicht so hoch, aber auch die Einsätze zu koordinieren. Ja, ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial noch drin, was auch kurzfristig. Aber auch hier sind wir wieder nicht KI um KI willen, sondern wir haben hier den ganz dedizierten Use Case, wo eine KI einem Unternehmen, den Menschen, einen Vorteil bringt.
Noch rede ich mit Natascha, bald rede ich mit Copilot.
Vielleicht. Nein, also Co-Pilot ist ja praktisch ein Co-Pilot und soll nicht ersetzen und nicht zum Autopiloten werden, sondern unterstützen und helfen. Aber von daher wird auch weiter mit mir gesprochen und nicht mit dem Co-Piloten. Also Frank und ich hatten uns drüber unterhalten auf der Fahrt hierher. Wie sieht es eigentlich später aus mit Autoführerschein? Ist das noch ein Thema? Und tatsächlich ist das was mich so ein bisschen am meisten interessiert in diesem ganzen KI-Bereich. Was verändert KI auf der Straße? Wie verhalten sich Autos? Wie kann es auch sicherer werden? Ich finde die Straße einfach unglaublich gefährlich und wie manche Autos fahren. Und bin da total gespannt, wohin da die Reise geht und wie schnell da auch einfach Fortschritte noch passieren und wie es uns hilft im Alltag. Vielleicht kommt man dann mal besser durch den Verkehr und steht nicht ständig im Stau.
IT wird viel, viel mehr noch zu einem Hilfsmittel, zu einem Erfüllungsgehilfen. Sie wird sehr viel komplexer, aber auch sehr viel granularer und basiert wieder darauf, mit Menschen zu interagieren und diese Menschen sehr viel genauer zu verstehen. Ja, weil ich Antworten mit IT, mit KI auch sehr viel granularer geben kann. Deswegen, ich finde es unglaublich spannend und ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt.
Der Thorsten schließt sich den spannenden Zeiten absolut an, das auf jeden Fall. Und Microsoft hat es oft als Generationenthema da auch angesehen, dass alte Menschen halt nicht mehr so offen sind für diese neueren Technologien und dem so offen gegenüberstehen. Ich verwehre mich so etwas dagegen. Es gibt alte Menschen, die durchaus noch jung im Kopf sind und auch junge Menschen, die vielleicht schon veraltet sind im Kopf, durchaus. Und ich glaube, dass die menschlichen Eigenschaften, die menschlichen Fähigkeiten, die im Job Wert haben, dass die sich verändern werden durch KI. Ich glaube, dass unser Berufsalltag sich sehr stark wandeln wird in naher Zukunft und KI auch im Privaten dann halt zunehmend Einfluss haben wird. Somit wird sich unser aller Alltag verändern. Ich glaube, die Menschen werden besser damit fahren, die etwas offener für diese Technologien sind.
Ein schönes Schlusswort. Danke, Thorsten Gewicke. Danke, Natascha Berger, Frank Siebmann. Das war IT auf die Ohren, die 19. Folge. Und wir freuen uns wie immer auf ein Feedback unter itaufdieohren.de. Herzlichen Dank in die Runde. IT.
IT auf die Ohren.